Es ist immer wieder schön, den ersten Advent zu feiern. Nicht nur wegen der Kerzen, sondern vor allem deshalb, Gott kommt zu uns. Und Gott kommt deshalb zu uns, weil er uns lieb hat. Das ist der Grund. Das heißt im Alten Testament einmal, wie hat er sein Volk so lieb? Ruft Mose aus. Wir sind ihm so wichtig, dass Gott auf uns zukommt, dass Jesus in diese Welt kommt. Wir sind ihm so wichtig, dass Jesus in unsere Mitte kommt, wenn wir in seinem Namen zusammen sind. Und er ist nicht nur da, sondern er ist da, um uns zu beschenken, um uns zu berühren, der Heil und Leben mit sich bringt. Dazu ist Jesus heute da, um Heil und Leben mit sich zu bringen, um uns zu beschenken mit seiner Rettung. Und ich möchte euch auch ganz bewusst gerade heute am ersten Adventssonntag ermutigen, einladen, macht eure Herzen weit für den König der Ehre, der auf uns zukommt. Ja, und worum geht es ganz besonders heute? In unserem Bibelwort heute, das ich dann bald vorlesen werde, da werden wir an den Beginn der Weihnachtsgeschichte gebracht, und die fängt streng genommen gar nicht mit Josef und Maria an, sondern mit einem anderen Ehepaar, mit einem ganz alten Ehepaar namens Zacharias und Elisabeth. Die beiden, das heißt in der Bibel im Lukas-Evangelium, waren Menschen, die Gott geachtet haben, die wirklich ein Leben geführt haben nach Gottes Ordnungen, nach Gottes Geboten. Der Zacharias war Nachkomme einer alten Priesterfamilie. Man muss sich das so vorstellen, die meiste Zeit hat er ganz normal in seinem Beruf, wahrscheinlich hat er eine Landwirtschaft gehabt, hat er in seinem Beruf gearbeitet, aber zweimal im Jahr ist er jeweils für eine Woche als Priester nach Jerusalem gegangen und hat dort im Tempel seinen Dienst verrichtet. Und noch etwas muss man wissen über dieses alte Ehepaar. Sie haben sich über Jahre, über Jahrzehnte ein Kind gewünscht und keines bekommen. Und wenn man das bei Menschen mitbekommt, was das oft auch für ein Schmerz sein kann, kann man sich doch auch die Enttäuschung vorstellen von den beiden. Irgendwann haben sie es dann einfach aufgegeben. Und jetzt erzählt uns Lukas Folgendes. Der alte Zacharias kommt wieder mal nach Jerusalem und verrichtet im Tempel seinen Dienst, und einmal trifft ihn das Los, eine ganz besondere Ehre, dass er in das Innere des Tempels hineingeht und dort das Räucheropfer Gott darbringt. Weihrauch ist in der Bibel immer ein Symbol für das Gebet des ganzen Volkes Gottes. Der Zacharias als Priester steht im Tempelgebäude, draußen im Vorhof stehen die vielen Menschen und beten wirklich, während der Zacharias sein Räucheropfer darbringt. Und plötzlich steht neben dem Zacharias ein Engel. Der Zacharias erschrickt und der Engel sagt ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat deine Gebete erhört. Deine Frau wird ein Kind bekommen und dieses Kind wird einen ganz besonderen Auftrag haben. Dieses Kind wird den Weg des Messias vorbereiten. Dieses Kind wird die Herzen der Eltern zu ihren Kindern bekehren. Ganz interessant, was hier im Alten Testament vorausgesagt wird, dass auch unsere Herzen als Eltern zu den Kindern bekehrt werden müssen. Und dieses Kind wird dem Messias ein Volk zubereiten, das ihn empfängt, das vorbereitet ist für sein Kommen. Und der Zacharias hört sich das alles an. Und dann denkt er an die vergangenen Jahre, Jahrzehnte, wo sie gebetet haben. Nichts passiert, kein Kind, wieder gebetet haben, gewartet haben und es irgendwann aufgegeben haben. Diese ganze Enttäuschung, die sie da erlebt haben. Und er sagt zu dem Engel, woran soll ich das erkennen, dass das wirklich stimmt? Jetzt richtet sich der Engel vor ihm auf und sagt, ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott, vor dem Thron Gottes. Ja, du wirst ein Zeichen bekommen. dass das wirklich stimmt, du wirst stumm werden, bis das geschehen ist. Also weil der Zacharias dem Engel nicht geglaubt hat, wird er stumm werden. Und wie das Ganze vielleicht aus der Perspektive eines nicht so ganz perfekten Engels ausgesehen haben könnte, das sehen wir jetzt kurz.
Ja, hallo Raphael. Du Raphael. Hast du das Neueste schon gehört? Urcool. Der Erzengel Gabriel, der war wieder mal auf der Erde unterwegs. Der ist einem Menschen begegnet, irgendeinem Priester in Jerusalem. Zacharias heißt er, genau. Der und seine Frau, die wünschen sich schon so lange Kinder. Und jetzt kommt der Gabriel zu ihm hin und sagt ihm, Zacharias, du wirst einen Sohn bekommen. Und jetzt überleg mal, wie würdest du darauf reagieren? Denke ich mir auch, ja genau. Was macht der Zacharias? Ja, ich weiß nicht, also das kann ich nicht wirklich glauben. Der Erzengel Gabriel steht vor ihm und er glaubt ihm einfach nicht. Naja, jedenfalls jetzt hat er die Rechnung serviert bekommen. Er ist jetzt stumm. Was? Du hast auch eine Neuigkeit? Jesus soll auf die Erde kommen. Der Sohn Gottes soll auf die Erde kommen. Genau. Das hat dir der Gabriel. Ja, genau, das hat dir der Gabriel gesagt. Du denkst doch wirklich nicht, ich würde dir glauben.
Also hoffentlich kann unser Engel zu Weihnachten wieder reden. Aber jetzt mal ganz ernst. Wenn ich diese Geschichte den Kindern in der Schule erzähle, dann sagen sie mir schon, und ich kann das voll nachempfinden, ist schon ein bisschen streng von Gott. Ich meine, man kann es doch verstehen, dass der gute Zacharias das nicht sofort glaubt, und da wird er sofort stumm. Wenn wir jetzt den Zacharias bei uns hätten und wir ihn fragen könnten, wie ist es dir gegangen in dieser Zeit, als du stumm warst, dann würde er uns wahrscheinlich sagen, natürlich war es ein ziemlicher Schlag. Aber ich möchte diese Zeit heute nie mehr missen. Der Zacharias ist ihm wirklich nach Hause gekommen und wenige Zeit später merkt die Elisabeth, sie ist schwanger. Der Zacharias ist stumm. Aber wahrscheinlich hat er es in dieser Zeit gelernt, viel besser zuzuhören. Vielleicht hat er seiner Frau viel besser zugehört als in den vergangenen Jahren. Vielleicht sind auch andere Menschen zu ihm gekommen, die ihm einfach etwas erzählt haben und er hat gar nichts sagen können, höchstens auf eine Wachstafel etwas schreiben und er hat ihnen wirklich aufmerksam zugehört. Ihnen vielleicht auch aufmerksamer in die Augen geschaut. Jedenfalls diese Zeit war für den Zacharias etwas ganz, ganz Wertvolles. Ja, es stimmt, es kann manchmal sein, dass Gott uns zurechtweist. Aber Gottes Zurechtweisung ist nie gemeint als jetzt kriegst du die Rechnung serviert, so wie es unser Engel gesagt hat, sondern Gottes Zurechtweisung, die schaut immer in die Zukunft. Sie schaut immer in die Zukunft, um uns auf etwas vorzubereiten, um uns zuzubereiten für das, was Gott noch weiter mit uns vorhat. Sie ist aus Liebe motiviert, nicht aus Rachsucht oder etwas Ähnlichem. Der Zacharias ist stumm und nach einiger Zeit bekommt das alte Ehepaar Besuch von einem jungen Mädchen, von der Maria. Und die Maria erzählt, was sie erlebt hat, dass der Gabriel zu ihr gekommen ist, dass sie den Messias auf die Welt bringen wird. Und vielleicht hätte der Zacharias, wenn er ganz normal reden hätte können, vielleicht hätte er gesagt, lass die zwei Frauen miteinander reden, ich gehe meinen wichtigeren Tätigkeiten nach. Und jetzt wird er sich wahrscheinlich immer wieder zu den beiden dazugesetzt haben, zugehört haben, was die Maria erzählt, und ihm ist bewusst geworden, da kommt etwas. Der Messias kommt auf die Welt. Nach einiger Zeit kehrt die Maria zurück nach Nazareth und schließlich ist es soweit, das Kind von Zacharias und Johannes, Zacharias und Elisabeth wird geboren. Es ist Johannes der Täufer. Nach 8 Tagen, also 8 Tage nach der Geburt, ist ein großes Familienfest, das Fest der Beschneidung. Der kleine Johannes wird in den Bund Israels aufgenommen. Und bei diesem Fest geschieht's. Auf einmal löst sich die Zunge von dem alten Zacharias und er beginnt Gott zu loben. Und er beginnt prophetisch zu reden. Und genau das ist unser Bibelwort heute. Bleiben Sie aber ruhig sitzen mitten während der Predigt. Ich lese vor den Lobgesang des Zacharias, Lukas 1, 67 bis 79. Und zwar sagt Zacharias: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat unter uns aufgerichtet ein Horn der Rettung. Horn ist in der Bibel immer ein Symbol von Kraft, also eine kräftige, mächtige Rettung. Einen Nachkommen seines Dieners David, wie er es vor Zeiten durch seine Propheten angekündigt hat. Nun werden wir vor unseren Feinden und vor allen, die uns hassen, gerettet werden. Er hat unseren Vorfahren Barmherzigkeit erwiesen, indem er seinen heiligen Bund mit ihnen nicht vergisst. Den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat. Wir werden vor unseren Feinden gerettet, damit wir Gott an jedem einzelnen Tag unseres Lebens ohne Furcht dienen können. In Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und du, Kind, wirst ein Prophet des Allerhöchsten genannt werden, weil du dem Herrn den Weg bereiten wirst. Du wirst seinem Volk die Erkenntnis der Rettung geben in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird uns nun das aufgehende Licht aus der Höhe besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen, und um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Amen. Einen Gedanken habe ich ja mit Ihnen schon geteilt, die Sache mit der Zurechtweisung Gottes, die immer auf die Zukunft hin ausgerichtet ist, die aus Liebe motiviert ist, nicht irgendwie aus Strafsucht oder etwas Ähnlichem. Ich möchte noch 3 weitere Gedanken mit Ihnen teilen. 3 Dinge, die mich an dem Zacharias faszinieren. Das eine ist der Blick über den eigenen Tellerrand. Und das zweite ist der Blick für das Volk Israel. Und das dritte ist der Blick für den Frieden. Also zum Ersten. Ich stelle mir das so vor. Ein altes Ehepaar. Und plötzlich ist der lang ersehnte Wunsch in Erfüllung gegangen. Über Jahrzehnte haben sich die beiden ein Kind gewünscht. Noch dazu ist jetzt, nachdem das Kind beschnitten worden ist, auch der alte Zacharias von einer schweren Behinderung geheilt worden. Das Naheliegendste für die beiden ist, dass sie sagen: Gott sei Dank, so schön, jetzt können wir glücklich und zufrieden unsere alten Tage leben. Natürlich sind Elisabeth und Zacharias glücklich und zufrieden. Aber der Zacharias schaut in seinem Lied, das er da dichtet, weit über den eigenen privaten Tellerrand hinaus. Weit über das eigene private Glück. Und er sieht, was jetzt kommen wird. Nämlich, dass Gott seinen Messias schickt. Darum geht es ihm in dem Lied. Es geht ihm gar nicht so darum, dass er jetzt endlich glücklich und zufrieden ist. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat erlöst und besucht sein Volk. Der Zacharias drückt das so aus, als wäre es schon geschehen, obwohl er weiß, dass der Messias erst im Kommen ist. Aber für ihn ist das schon so klar, als wäre es schon geschehen. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat erlöst und besucht sein Volk. Ein Blick, der weitergeht als das private Glück von ihnen. Ein Blick, der weitergeht als unser Familienglück, unsere Gemeinde, unsere Umgebung, sondern der schaut auf das, was Gott sonst noch tut. Und dazu möchte ich Sie gerade heute am ersten Sonntag, am ersten Adventssonntag ermutigen. Lassen Sie sich von Gott diesen Blick schenken auf das, was er abgesehen von unserer kleinen Umgebung tut. Natürlich können wir Gott dankbar sein für das, was er in unserem Leben tut, in unseren Familien, in unseren Gemeinden. Und genauso können wir Gott auch unsere privaten Nöte bringen. Wir haben ein offenes Ohr bei ihm. Aber Gott bringt uns immer wieder dazu, dass unser Blick weitergeht über unseren eigenen Tellerrand hinaus. Weitergeht auf das, zum Beispiel, was in anderen Gemeinden geschieht. Weitergeht auf das, was in der weiten Welt geschieht, was in der Mission geschieht, was zum Beispiel im Kindertageszentrum in Mosambik passiert oder was in vielen muslimischen Ländern jetzt gerade passiert, dass Menschen in Scharen zu Christus kommen. Und haben wir einen Blick dafür? Haben wir einen Blick für das, was Gott abgesehen von unserem kleinen Kreis tut? Haben wir diesen Blick über den eigenen Tellerrand? Das möchte ich ganz besonders von dem Zacharias lernen. Und damit bin ich beim zweiten Gedanken, bei dem Blick für das Volk Israel. Wenn man dieses Lied von Zacharias näher anschaut, dann merkt man, es ist durch und durch jüdisch. Beginnt schon mit "Gelobt sei der Herr, der Gott Israels." Und dann geht es um den David, dass in der Familie des David ein mächtiger Retter gesandt worden ist. So wie es die heiligen Propheten vorausgesagt haben. Und das Ganze, sagt der Zacharias, tut Gott, weil er den Vorvätern Barmherzigkeit erwiesen hat. Wieder den Vätern Israels. Und weil er den Bund hält, den er mit Abraham gehalten hat. Und jetzt ist Folgendes interessant. Dieses Lied hat uns ausgerechnet der Lukas überliefert. Und der Lukas ist wahrscheinlich der einzige Nicht-Jude, der beim Neuen Testament mitgeschrieben hat. Der Lukas war ein sogenannter Heidenchrist, also jemand, der zum Glauben an Jesus gekommen ist aus einem nicht-jüdischen Volk. Und er hat für Heidenchristen geschrieben. Und ausgerechnet der Lukas betont in seinem Evangelium immer wieder Israel, Jerusalem, den Abraham, die Vorväter. Man kann sich das wirklich anschauen. Auch die anderen Evangelien betonen es, aber der Lukas betont das noch ein bisschen stärker. Es ist wie wenn der Lukas als Heidenchrist uns Heidenchristen sagen möchte, vergesst nicht drauf, der Messias kommt aus dem Volk Israel. Vergesst nicht drauf, dass ihr an Jesus glauben könnt, das habt ihr den Juden zu verdanken. Denn dem Volk Israel hat Gott zunächst einmal sein Wort geschenkt. Dem Volk Israel hat Gott zunächst einmal den Messias geschenkt. Und wir als nichtjüdische Völker, wir bekommen Anteil an diesem Segen durch den Glauben an Jesus. Ich betone das so stark, weil das so oft untergegangen ist in der christlichen Kirche. Weil wir so oft gemeint haben, wir sind's jetzt und Israel hat Gott auf die Seite gelegt. Und wir wissen, wie schlimm, welche schlimmen Folgen das gehabt hat. Wir haben uns da wirklich entfernt von dem, was wir im Neuen Testament finden. Und es ist Zeit, dass wir das ganz neu entdecken. Wir haben Anteil an dem großen Segen, den Gott seinem Volk Israel geschenkt hat. Und damit bin ich schon beim dritten Gedanken. Der Zacharias hat einen Blick für den Frieden. Zacharias sagt, das aufgehende Licht hat uns besucht. Der Sonnenaufgang hat uns besucht, um denen ein Licht zu geben, die im Todesschatten leben und um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu lenken. Und das haben wir immer wieder ganz, ganz nötig. Dass Gott unsere Füße auf den Weg des Friedens lenkt. Ganz besonders, wenn es rundherum hektisch ist um uns. dann kann es sehr leicht passieren, dass unsere Füße gar nicht so friedlich unterwegs sind und unser Mund auch nicht, unsere Hände auch nicht. Ich möchte Ihnen dazu zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, die mich ganz stark berührt hat. Eine Geschichte von Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, viele von uns wissen es, hat mit ihrer Familie im Zweiten Weltkrieg vielen Juden das Leben gerettet, sie versteckt und ist dafür ins Konzentrationslager gekommen. Fast die ganze Familie ist im Konzentrationslager ums Leben gekommen. Sie war quasi die Einzige, die es wirklich überlebt hat. Und nach dem Krieg war es für sie ein ganz großer Schritt, aus Holland wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Man kann sich vorstellen, Deutschland war das Land, wo sie gequält, erniedrigt worden ist. Und sie hat sich dann ganz bewusst entschlossen, ich gehe wieder zurück nach Deutschland, ich will den Deutschen vergeben. Und dann war es im Jahr 1947, also wirklich noch nicht lang danach, dass sie in München in einer Kirche einen Vortrag gehalten hat. Und sie hat gewusst, die Botschaft, die die Menschen jetzt ganz besonders nötig haben, ist die Botschaft von Gottes Vergebung. Sie hat davon gesprochen, von dem Vers aus dem Psalm 103, dass Gott unsere Sünden nimmt und in die Tiefe des Meeres wirft. Also, dass wenn wir unsere Sünden vor Gott bekennen, nimmt er sie uns ab und er wirft sie in die Tiefe des Meeres. Und sie hat dann meistens noch so dazu gesagt, und Gott stellt dann eine Boje auf, wo steht Fischen verboten. Und jetzt plötzlich während dieses Vortrages schaut sie in die versammelte Gemeinde und sie sieht ein Gesicht, das sie gekannt hat. Das war ein Wärter aus dem Konzentrationslager, wo sie war. Und ihr ist das Blut in den Adern wirklich gefroren. Sie hat den Vortrag beendet, die Leute sind alle still hinausgegangen und dann merkt sie plötzlich, wie dieser ehemalige Wärter nach vorkommt, auf sie zukommt. Und er spricht sie an. Damals hat man unverheiratete Frauen noch mit Fräulein angesprochen. Bitte die Damen, das zu entschuldigen. Also er sagt zu ihr, Fräulein, das war eine gute Botschaft, die Sie uns gebracht haben. Und sie konnte nicht ins Gesicht schauen. Sie hat sich irgendwie mit ihren Notizen beschäftigt. Und er sagt weiter, Sie haben das Konzentrationslager Ravensbrück erwähnt. Ich war dort Wärter. Aber ich bin Christ geworden. Und ich weiß, Gott hat mir vergeben. Und ich wollte es jetzt auch noch aus Ihrem Mund hören. Können Sie mir vergeben? Und dann erzählt Corrie ten Boom, es war ein furchtbar schwieriger Moment für sie. Sie wollte diesem Mann nicht ins Gesicht schauen. Sie wollte sich lieber mit ihren Notizen beschäftigen. Und dann hat sie einfach ein Stoßgebet zu Gott gerichtet und gesagt, Gott, ich kann das jetzt nicht. Das Einzige, was ich jetzt kann, ist meine Hand zu heben und dem die Hand zu geben. Mehr kriege ich nicht hin. Den Rest musst du machen. Und das hat sie gemacht. Und sie schreibt dann, sie hat noch nie Gottes Liebe so intensiv erlebt wie in diesem Moment. Dass da etwas durch sie geflossen ist in diesen Mann, und sie hat einfach von Gott die Kraft bekommen, diesem Wärter wirklich von Herzen zu vergeben. Ist für mich eine Geschichte, die mich einfach auch motiviert. Wenn es Dinge gibt, wo mir Menschen Unrecht getan haben, wo ich Bitterkeit empfinde, viel weniger als das, was Corrie ten Boom erlebt hat, ganz bewusst zu vergeben. Und es geht nicht darum, dass ich jetzt sage, 1, 2, 3 und jetzt vergebe ich, sondern dass ich es genauso mache wie Corrie ten Boom. Gott, ich kann es selber nicht, aber lenke du meine Schritte auf den Weg des Friedens. Gib du mir die Kraft, wirklich von ganzem Herzen zu vergeben. Und dazu will ich Sie jetzt auch noch einladen, dass wir miteinander vor Gott still werden, dass wir es auch in der kommenden Lobpreiszeit vor Gott bringen, wenn es vielleicht etwas gibt, wo wir wissen, ja, da ist es wichtig, dass ich etwas loslasse, da ist es wichtig, dass ich jemandem anderen vergebe, dass wir Gott da um seine Kraft dazu bitten. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir danken dir, dass du derjenige bist, der unsere Schritte auf den Weg des Friedens lenkt. Und darum bitten wir dich jetzt. Dort, wo wir selber nicht die Kraft haben zu vergeben, gib du uns die Kraft. Komm du mit deinem Heiligen Geist. Vater, schenk uns auch diesen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Diesen Blick für das, was du tust. Und auch diesen Blick für dein Volk Israel.